Unsere Regierung hat, wie versprochen, den sowjetischen Militäraufbau auf der Insel Kuba unter schärfste Überwachung gehalten. Innerhalb der letzten Woche brachten wir unmissverständliche Beweise, die Gewissheit, dass jetzt eine Reihe offensiver Raketenbasen auf der unterjochten Insel entsteht. Der Zweck dieser Basen kann nur sein, gegen die westliche Hemisphäre eine nukleare Angriffsmöglichkeit zu schaffen.
So beginnt die Fernsehansprache vom 22.10.1962 von John F. Kennedy, in welcher er eine akute Bedrohung dieser Zeit thematisiert. Die Sowjetunion hatte in Kuba Raketen stationiert, von welchen sich die USA bedroht fühlte. Dieses Vorgehen der Sowjetunion, veranlasst durch die ideologische Annäherung Kubas an die Sowjetunion, spitzte die Auseinandersetzung zweier Staaten zu. Vertreter der Sowjetunion war Khrushchev. Auf amerikanischer Seite führte John F. Kennedy die Verhandlungen. Nur knapp wurde ein atomarer Krieg verhindert. Aber warum ließen es die beiden Großmächte trotz der vorangegangenen Weltkriege so weit kommen? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, unterstützt uns heute eine Expertin für Nachkriegshistorie, Frau Bernadette Greiner. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Kuba-Krise muss man differenziert betrachten. Historiker sind sich heutzutage einig, dass der Machtkampf um Kuba nur die Spitze des Eisbergs war. Tatsächlich aber gründete die Krise auf dem Kampf zweier Systeme, die konträrer nicht sein hätten können. Wir sprechen hier von der Demokratie und dem Kommunismus. Der Hintergrund hierzu beginnt im Dezember 1958 mit der kubanischen Revolution unter Fidel Castro. Infolge des Sturzes des Diktators Batista näherte sich Kuba dem Kommunismus an. Ein Dorn im Auge der USA. Der buchstäbliche Feind vor der Haustür. Die USA nahmen diese Entwicklung mit Missbilligung wahr und reagierte mit dem Unternehmen Schweinebucht.
Wenn ich Sie hier kurz unterbrechen dürfte, könnten Sie kurz für unsere Zuhörer erläutern, um was es sich bei dem besagten Unternehmen handelte?
Natürlich. Das Unternehmen Schweinebucht ist eine von der CIA initiierte Invasion von Exilkubanern an kubanischen Stränden. Ziel dieses Unternehmens war ein Sturz der neuen kommunistischen Regierung. Hierbei setzte die USA Exilkubaner ein, da sie noch keinen konkreten Anlass für dieses Vorgehen hatten, mit dem sie dieses vor der Öffentlichkeit hätten rechtfertigen können. Diese Taktik schlug jedoch fehl.
Wie kam es nach diesem misslungenen Versuch, die Regierung zu stürzen, zum eigentlichen Ausbruch der Krise?
Am 14. Oktober 1962 fiel den USA geradezu ein Vorzeigegrund für ihr weiteres Vorgehen in die Hände. Ein U-2-Aufklärungsflugzeug der USA brachte spektakuläre Aufnahmen von einem Flug über Kuba in die Vereinigten Staaten. Die Sowjetunion hatte als Zeichen ihrer Verbundenheit gegenüber Kuba und zur Verbesserung ihrer eigenen machtpolitischen Position Raketenstellungen auf Kuba installiert.
Das klingt ja so, als ob die USA geradezu provoziert wurde von der Sowjetunion.
Lassen Sie mich an dieser Stelle noch anmerken, dass die USA selbst Raketenstellungen in der Türkei und Italien hatte und indirekt durch ihre Bündnisse mit England und Frankreich Zugang zu Atomwaffen in der näheren Umgebung des politischen Gegners, der UdSSR.
Wie wir wissen, folgte am 16. Oktober 1962 Kennedys Exekutivkomitee, kurz EXCAM, die Nationalen Sicherheitsrates. Der Historiker Professor Karl Weishaupt äußerte sich in der Vergangenheit dazu. Auch kann keine Rede von einer stets kontrollierenden und risikoarmen Politik des EXCAM sein. Im Gegenteil, in ihrer Dissertation vertreten sie eine gegensätzliche Position. Könnten Sie diese bitte kurz ablegen?
Da muss ich Ihnen widersprechen. Ich teile die Ansicht meines Kollegen. Im EXCAM wurde die Seeblockade thematisiert, da diese nicht länger wirksam war, weil die UdSSR auf U-Boote zurückgriff. Die USA sah außerdem die UdSSR durch ihre Stationierung in Kuba im Vorteil und sich selbst unter Zugzwang. Eine knappe Woche später machte Kennedy das Ergebnis des EXCAMs öffentlich. In dieser Fernsehansprache an die Amerikaner legte er die Situation dar und forderte Khrushchev dabei indirekt dazu auf, seine Raketenstellungen abzuziehen.
Daraufhin folgte bekanntlich ein bedeutungsvoller Briefwechsel zwischen Kennedy und Khrushchev. Im ersten Brief willigte Khrushchev in Kennedys Forderung ein, die Raketenstationierung abzubauen. Binnen 24 Stunden folgte ein weiterer Brief Khrushchev, in welchem er den Abzug der amerikanischen Waffen aus der Türkei verlangt.
Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, selbst ein Laie erkennt hier, dass dieses Handeln keine Taktik folgen konnte, sondern vielmehr aus Zeitdruck und mangelnder Absprache resultierte. So verfasste Khrushchev den ersten Brief eigenmächtig, woraufhin seine Berater ihn dazu zu besagten zweiten Brief drängten, um mittels Forderungen von Seiten der UdSSR ihre Standhaftigkeit Nachdruck zu verleihen. Auf diesen Brief folgte Kennedys Zustimmung, mit der Einschränkung, dass die USA den Abzug der Sowjets in Kuba überwachen würden können.
Wie wir heute wissen, hielten sich beide Parteien an die gegenseitigen Forderungen und die Kuba-Krise kam zu einem friedlichen Ende. Wie bewerten Sie den Ausgang der Kuba-Krise, beziehungsweise was würden Sie sagen, sollten wir daraus lernen?
Die Kuba-Krise hätte in einem dritten Weltkrieg enden können, an dessen Kriegsführung sogar erstmals atomare Waffen beteiligt hätten sein können. Diese Auseinandersetzung zwischen den USA und der Sowjetunion ist ein Beispiel dafür, dass selbst solch schwierige Krisen durch Kommunikation und Kompromissbereitschaft gelöst werden können. Wenn Sie dieses Vorgehen auch auf die Problematik des Kalten Krieges übertragen hätten, hätte dieser meines Erachtens vermieden werden können.
Vielen Dank für diese ausführliche Analyse, Frau Dr. Greiner.
Auch ich bedanke mich.
Und für Sie, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, ist die Aufzeichnung dieses Gesprächs sowie weitere Informationen um das Thema auf unserer Homepage verfügbar.